ready to collide.
Tudelü. Musik.
Badoop.
Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma. Mir gegenüber sitzt Chrissy.
Wie heißt die Alte nochmal?
Ich habe kurz überlegt, ob ich da jetzt noch Adjektive reinschiebe. Und dachte, nein, ich mache einfach eine Kunstpause.
Okay, ich brauche keine Adjektive, ich bin mein eigenes Adjektiv. Und vor mir sitzt die lässige und liebe Cori.
Auch nur zwei?
Ja, das ist irgendwie enttäuscht. Es ist einfacher, zwei zu finden, weil drei, da ist immer dieses, von wegen muss ich durch den ganzen Mist wabern, der da alle. Also es gibt wirklich, wirklich viele negative
lasterhaft
Adjektive. Also in egal welcher Buchstabe, das sind immer erstmal die negativen. Und dann suchst du da nach den positiven Adjektiven.
Ist das so ein deutsches Ding?
Das kann gut sein. Also ich habe mich auch gerade gefragt, ob das einfach unsere Sprache ist, die so negativ behaftet ist. Das ist ganz schön traurig.
Das wird wirklich sehr traurig, aber auch irgendwie nicht überraschend.
Nee.
So, apropos traurig.
Oh, das war eine Einleitung. Was hast du mir mitgebracht?
Ja. Passt auch überhaupt gar nicht als Überleitung, aber ich wollte es trotzdem einmal gesagt
okay,
haben.
Okay, alles klar.
Ja, ich habe dir heute den... Ich habe dich unterbrochen.
Macht nichts.
Okay,
nee, doch, hast du mich unterbrochen?
Ich hatte das Gefühl, ich habe dich unterbrochen.
Nein, es ist sehr nett, dass du Rücksicht nehmen möchtest, aber lass es.
Manchmal habe ich so galante Momente in meinem Leben.
Wow.
Leider keine Alliteration, es wäre noch schöner gewesen.
Schreibe ich mir in mein Tagebuch. Heute war Cori galant.
Du führst gar kein Tagebuch.
Das ist richtig.
So,
ja.
Dennoch habe ich dir heute einen Fall mitgebracht. Und zwar wollte ich ganz gerne unsere Kunstraub-Trilogie vervollständigen.
Ja.
Und ich beschreibe dir jetzt mal eine Situation.
Alles klar.
Also, wir schreiben den 17. März 1990. Es ist St. Patrick's Day. Es wird viel gefeiert, es fließt der Alkohol, es wird Nacht, es geht über in den 18. März und wir befinden uns in Boston. Wir sind in einem Museum. In dem Museum geht der Feueralarm los. Es kommen zwei Polizisten vorbei und 81 Minuten später verlassen sie das Gebäude. Was ist passiert?
81 Minuten später?
Mhm. So ein bisschen Black Story-mäßig.
Ja, oh Gott. Muss ich jetzt die ganze Zeit Ja-Nein-Fragen stellen? Also die beiden Polizisten sind, wie heißt das, unverletzt daraus?
Ja.
Haben sie jemanden getroffen da? Sind sie...
Teilweise. Naja. Ja, sie haben die Wachmänner getroffen.
Sie haben Wachmänner getroffen. Mhm. Und sie sind... Der Feueralarm wurde ausgelöst und die Wachmänner haben die Polizei gerufen?
Nein.
Wer hat denn die Polizei gerufen?
Niemand.
Also war das keine echten Polizisten?
Richtig.
Und ein Bild wurde geklaut?
Mehr als das.
Eine ganze Ausstellung wurde geklaut?
Ja, weniger als das.
Erzähl mir mehr.
Also, tatsächlich wollte ich, als ich diese Kunstraubgeschichten da recherchiert habe, mit was Kleinem starten, was wir dann ja auch gemacht haben mit dem Italien-Raub. Und dann sind wir weitergegangen mit der Mona Lisa. Und dachte ich, ach, da finde ich doch bestimmt nochmal irgendwas. Da dachte ich mir so, na komm, googelst du mal, ne? Größter Kunstraub ever. Was ist denn da passiert? Und dann...
Hast du das so bei Google eingegeben? Größter Kunstraub ever.
Nee, das ever habe ich weggelassen.
EVA.
Größter Kunstraub hat schon gereicht. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich über den Kunstraub aus dem Gardner Museum in Boston gestolpert.
Okay.
In dem 13 Gemälde entwendet worden sind, die auch, und so viel kann ich an der Stelle schon vorwegnehmen, bis heute immer noch verschollen.
Oh, krass. Das ist das, was wir letztes Mal besprachen.
Ja, also deutlich länger. Guck mal, jetzt 1990, also über 30 Jahre sind die Gemälde schon vermisst.
Krass.
Der Fall ist deswegen recht spannend, weil er sich sehr genau rekonstruieren lässt vom Ablauf her.
Ah, okay.
Aber weder was davor und danach passiert ist.
Okay.
Es gibt mehrere Theorien, wer Drahtzieher hinter der ganzen Geschichte sein kann.
Picasso.
Aber in dem Fall nicht. Nee, der war da schon länger tot.
Wann ist der gestorben?
73.
Okay.
8. April.
War das Picasso Junior? Junior?
Ja, also wie gesagt, um nochmal kurz zur Recherche zurückzukommen. Ich wollte nämlich eigentlich gar nicht rübergehen auf den sogenannten Gardner Heist, sondern eigentlich was Europäisches nochmal rausfinden.
Ja.
Aber dann dachte ich so, na, wenn wir jetzt schon eine Kunstraubtrilogie machen, kann ich jetzt auch schlecht den größten Kunstraub, den es historisch jemals gab, irgendwie außer Acht lassen.
Ja.
Deswegen, vielleicht hätte man höchstens eine Quadrologie machen können. Aber ich fand auch nicht so spannend wie den. Deswegen kann ich den sehr empfehlen. Im Übrigen, wer es wissen möchte, es gibt dazu auch eine 4- oder 5-teilige Dokumentation auf Netflix aus dem letzten Jahr, die ich in Vorbereitung auch geguckt habe und die wirklich gut ist.
Ah, sehr schön.
Aber es muss halt diese True Crime, aber halt mal ausnahmsweise kein Mordfall.
Ja, genau.
Es ist auch niemand gestorben. Das kann ich auch schon mal sagen.
Das ist auch schon mal nett.
Also, wir schreiben ja die Nacht vom 17. auf den 18. März 1990. Das war's, ist jetzt, also das ist ein Sonntag, also von Samstag auf Sonntagnacht. Das ist dann Patrick selber an dem Samstag.
Oh, das ist ja praktisch.
Ja, ist tatsächlich in der Hinsicht auch ganz praktisch, weil halt ja auch dann einfach nichts los ist, ne, auf den Straßen, weil ja, die Leute entweder am Feiern sind oder schon zu Hause pennen. Also ja, der Zeitpunkt war ziemlich gut. Jetzt kann man sich natürlich so ein bisschen fragen, was ist denn diese Nacht überhaupt passiert? Und zwar ist es so, dass die zwei Wachmänner für die Nachtschicht, Rick und Randy,
Rick und Randy,
eingesetzt waren. Sollten eine Schicht machen. Tatsächlich ist es so, dass Rick das schon regelmäßiger gemacht hat und Randy jetzt das erste Mal in der Nachtschicht war. Der hat einen Kollegen vertreten, der sich krank gemeldet hatte. Und das Sicherheitskonzept in dem Museum sieht vor, dass immer ein Wachmann durch die Gebäude läuft und oder durch die Räume läuft eher so und ein anderer immer im Überwachungsraum ist.
Ja.
Also, und die wechseln sich halt ab.
Ja.
Der eine dreht seine Runde, dann ist der andere im Überwachungsraum und dann kommt er wieder, dann geht der andere los, sodass die immer die ganze Zeit da am Zirkulieren sind.
Da ist immer jemand in Bewegung.
Genau. Ja. Und diese Bewegungen lassen sich auch durch Bewegungsmelder nachvollziehen. Also es gibt Bewegungsmelder in den Raum.
Ja.
Aber ansonsten muss man sagen, weil die Sicherheitsausstattung in diesem Gardner Museum dafür, dass da wirklich wertvolle Gemälde hängen, schlecht.
Oh, super.
Das Problem war, jetzt kommen wir einmal so ein bisschen erstmal zur Historie des Museums, bevor wir dann auf den Tat, auf die Tatnacht eingehen, ist, dass es halt ein privates Museum ist, gegründet von Isabella Stewart Gardner, Ende des 19. Jahrhunderts. Sie ist 1924 gestorben, hat halt Kunstwerke gesammelt, war recht exzentrisch, muss man sagen. Und ja, eine recht unabhängige Frau auch in ihrer Erscheinung. Ein Manizer, also ich glaube, das Pendant zum Womanizer zu finden, was aber halt der Frau entspricht.
Ja, Manizer.
Ne, Man-Eater ist es ja eher, aber das finde ich so degradierend, das mag
Man-Eater,
ich nicht.
Man-Eater, das ist wieder negativ.
Ja, das mag ich nicht.
Also der ist voll der Womanizer, alle Frauen lieben ihn und sie ist ein Man-Eater.
Ja, wir sagen Man-Nizer.
Man-Nizer, das finde ich gut. Neologismen.
Ja, und damit die Kunstwerke, die sie halt im Laufe ihres Lebens gesammelt haben, vernünftig ausgestellt werden, hat sie selbst dieses Museum bauen lassen, also hat es auch überblickt. Und das ist auch tatsächlich so, weil ich mich übrigens auch sehr, wenn ich nach Boston fahre, ich will da unbedingt hin. Auf jeden Fall hat sie das Gebäude bauen lassen. Es sieht von außen recht unscheinbar aus. Eigentlich nur so wie so ein grauer Klotz, muss man fast sagen. Aber wenn du reinkommst, es ist mit Kolonnaden und Kolumnen und du hast im Innenhof einen richtigen Garten.
Wow.
Es wirkt quasi, als würdest du in eine andere Welt eintreten. Dafür, dass es von außen so unscheinbar ist.
Ja.
Und es hängen wirklich viele sehr hochkarätige Gemälde da. Also zum Beispiel auch ein Tizian, der Raub der Europa, so das teuerste Gemälde, was sie da haben.
Wow.
Rembrandt, Michelangelo, also relativ viel. Und in ihrem Testament hat sie verfügt, dass das Museum, so wie es jetzt ist, also das Stand 1924, für immer bleiben muss und auch nichts geändert werden darf.
Oh, okay.
Also weder von der Aufhängung der Bilder noch am Betracht, wie die Räume aussehen. Ansonsten würde die komplette Sammlung veräußert werden beziehungsweise gespendet.
Wow.
Ja.
Ja, das ist clever. Weil überleg mal, wenn Leute versterben und dann die nachkommen, dann sich irgendwas überlegen, was man nicht wollte. So hat sie sichergestellt, dass ihr Erbe erhalten bleibt.
Genau. Das hat aber das Problem, dass man halt in Bezug auf Sicherheitsaspekte sich ganz genau überlegen muss, wie man jetzt updaten kann, ohne halt dieses Testament zu verletzen, ne?
Oh, krass.
So.
Ja, klar.
Und hinzu kommt dadurch, dass es ein privates Museum war, dass die finanzielle Lage auch nicht so gut war, zumindest auch in den 80er Jahren. Und wir sind ja hier, ne, 1990.
Ja.
Sodass man recht wenig gemacht hat in Bezug auf Sicherheit. Man hatte halt das Wachpersonal, man hatte die Bewegungsmelder, aber es gibt keine Videokamera. Nur am Eingang vom Wachpersonal hast du eine Videokamera, die überwacht, ansonsten in der Hinsicht nichts.
Ah.
Es gibt keinen stummen Alarm, wenn ein Bild abgenommen wird. Der Wachmann muss aktiv den Alarm für die Polizei auslösen, damit die kommt.
Ach, scheiße.
Also es war recht antiquarisch, muss man sagen. Wird auch spekuliert, ob die Räuber das vielleicht wussten.
Ja, okay.
Dass es an sich eigentlich ein relativ leichtes Ziel ist, wenn man sich das aussucht.
Ja, wie klar war das denn kommuniziert, was sie da verfügt hat?
Ja, das war schon bekannt, ne?
Ja, also deswegen, dann kannst du ja fast davon ausgehen, dass das bekannt war von den Räubern.
Ja, und normalerweise ist es auch so, das war nach dem, was ich ja schon erzählt habe mit dieser Polizeiuniform und so, auf jeden Fall ein geplanter Mord. Und da liegt natürlich die Vermutung
Mord?
Noch nahe. Mord, ja, ich denke schon wieder Mord. Ein geplanter Raubüberfall,
ja.
Sodass die Vermutung natürlich auch nahe liegt an der Stelle, dass sie sich auch angeguckt haben, was da los ist.
Ja,
ne?
Genau.
So.
Dass sie vorher vielleicht sogar drin waren und mal Besucher waren.
Genau, und das Wachpersonal hat aber auch öffentlich darüber lamentiert, wie schlecht die Sicherheitsvorkehrungen eigentlich sind. Ne?
Ja.
Also das war ein offenes Geheimnis, dass das wirklich nicht gut war.
Ja, okay.
Also das ist das Vorwissen, was man quasi haben muss. Und wir haben jetzt also die Nacht zum 18. März, es ist Sonntag und es geht quasi um 0.30 Uhr los. Da ist es so, dass ein paar Gäste von einer Party nach Hause gehen und direkt an der Straße, wo das Gardner Museum ist, vorbeilaufen am Seiteneingang und sich ein bisschen wundern, weil sie da schon so ein Auto stehen sehen in Zivil, wo aber zwei Polizeibeamte drin sitzen.
Okay.
Sich aber nichts weiter dabei gedacht haben, ja gut, die haben ja die Uniform an, das werden schon echte Polizisten sein.
Ja, warum sollte man sich nachts, weißt du, so investigativ damit auseinandersetzen.
Genau.
Gerade wenn man von der Feierei kommt.
Eben, die waren ja auch angetrunken und so.
Ja.
So, die Nachtschicht hat ganz normal ihre Runden gedreht, wie sie sollte. Rick fing an, weil der war ja schon der erfahrenere Wachmann an der Stelle. Rennie hat ja die Schicht zum ersten Mal gemacht, das habe ich ja gerade schon erzählt. Also ist Rick erstmal rumgegangen und während seines Kontrollgangs wurden halt verschiedene Feueralarme ausgelöst, aber er hat kein Feuer gesehen, fand er also als irgendwie schon ein bisschen komisch, aber nichts weiter dabei gedacht, dachte so Fehlalarm und dann ist gut. Ja, und dann ist Randy halt los zu seiner Runde und dann klingelten die beiden Polizeibeamten. Wir schreiben jetzt 1.20 Uhr.
Ja.
Die klingeln da halt und werden dann über die Sprechanlage mit Rick verbunden. Der dann fragt, was die denn da wollen. Und dann sagen sie, ja, wir sind ja hier wegen der Feueralarmstörung da. Also ist dieser Feueralarm losgegangen, wir wollen uns das mal angucken.
Okay.
So, kommen dann und werden also reingelassen von Rick. Das war schon gegen das Protokoll.
Ei, okay.
Hätte das eigentlich schon nicht machen dürfen.
Ja.
Jetzt kommt die Krux, die Polizei, also die
Polizisten.
Polizisten.
In Anführungsstrichen.
Kommen rein. Und dann müssen sie nochmal reingebuzzert werden. Also es gibt noch so eine Sicherheitstür.
Ja.
So, weil sich das hätte an der Stelle, das hätte Rick eigentlich schon nicht machen dürfen.
Ja.
Er hätte eigentlich mit denen nur durch diese Glastür kommunizieren dürfen. Weil ja auch nichts los war. Er hat ja auch kein Feuer gesehen.
Ja.
Das war ja offensichtlich ein Fehlalarm.
Ja.
Das hätte er ja auch schon gleich so melden können. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Rick die auch durch die zweite Tür reingebuzzert hat und die dann gefragt haben, ja, wo ist denn ihr Kollege? Dann sagte Rick so, naja, der macht jetzt gerade seinen Rundgang. Ja, dann holen Sie ihn doch bitte mal her. Wir müssen jetzt mit Ihnen beiden reden. Das geht sonst nicht anders. Es ist jetzt 1.24 Uhr. Also dieser ganze Zutritt zum Museum hat genau 4 Minuten gedauert. Rick denkt sich irgendwie nichts dabei, nimmt seinen Walkie-Talkie, sagt zu Randy, jetzt komm mal runter, hier ist die Polizei, die wollen irgendwie was von uns. Komm mal in die Zentrale.
Ja.
Macht Randy auch, der denkt sich auch nichts dabei, denkt sich, okay, Polizei, was wollen die denn jetzt hier klären? Gucken wir mal. Dann kriegt Rick die Anweisung, aufzustehen, weil die Polizisten ihn durchsuchen wollen. Sie hätten irgendwie den Eindruck, gegen ihn würde eine Fahndung ausgeschrieben sein. Sie wollen einmal kontrollieren, ob er das ist.
Was? Moment.
Ja, er würde dem einen Polizeibeamten irgendwie bekannt vorkommen. Er soll doch bitte mal aufstehen. Sie würden ihn ganz gerne einmal abtasten.
Hat das eine mit dem anderen zu tun? Also.
Ja, die Frage ist berechtigt, dass man sich die stellen kann. Rick steht aber auf und folgt den Anweisungen der Polizisten, was dazu führt, dass er nicht mehr in der Lage ist, den Alarmknopf zu drücken, weil er sich jetzt ja wegbewegt hat von seinem Arbeitsplatz.
Ich wüsste nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich den also glaube, dass die Polizei vor mir steht.
Ja, mit den Autoritäten finde ich das auch immer schwierig.
Ja, genau.
Also das finde ich auch so. Auch in dem Moment. Also es ist auch so, dass Rick, man muss auch sagen, der hat seinen Job auch nicht unbedingt ganz ernst genommen. Der war eigentlich Mitglied einer Band, hat gerne eingekifft. Ist die Frage auch, ob er vielleicht auch high war, als er seinen Dienst da angetreten hat. Weil man muss ja auch dazu sagen, selbst ist das klar, das ist ein offenes Geheimnis, Sicherheitssystem war wirklich nicht gut. Aber es ist ja auch wirklich lange nichts passiert.
Ja.
Das war der allererste Raub. Wobei man sagen muss, dass ein paar Monate vorher ein potenzieller Raubüberfall verhindert wurde von der Polizei. Also es gab schon Anzeichen dafür, dass was geplant war. Und dann dachten sie, haben es gedeckelt. Dann haben sie das Sicherheitssystem aber nicht angepasst, weil der Chef gesagt hat vom Gardner Museum, naja, erstens, wir dürfen es nicht. Und zweitens, die Polizei hat es ja noch rechtzeitig aufgedeckt. Also was sollen wir uns jetzt den Stress machen? So, und dann kam halt das. Jetzt kommt also der zweite. Wachmann Randy auch zurück in den Aufenthaltsraum. Und was passiert als nächstes?
Wir werden gefesselt.
Korrekt. Und zwar wird ihn mit Duct Tape so der Kopf umwickelt und auch die Augen. Wenn man sich das in der Dokumentation anguckt, das sieht auch wirklich ein bisschen skurril aus. Also ich komme nachher noch auf eine Theorie zu sprechen. Das sieht, also es ist ein bisschen komisch. Okay. Allerdings waren die beiden Täter sehr, sehr höflich. Ach. Haben die ganze Zeit gefragt, als sie auch die Hände verbunden haben, so mit Kabelbindern. Ja, ne, ist es zu fest? Haben sie Durst? Brauchen sie noch irgendwas? Können sie atmen? Also, die waren recht höflich in dem, wie sie sie überwältigt haben.
Die wollten halt niemanden ermorden, die wollten halt nur klauen.
Genau, aber in dem Fall war es ihnen aber auch wichtig, zu sehen, dass es quasi den Geiseln, die sie hier an der Stelle eigentlich gerade genommen haben, trotzdem gut geht. Sie haben dann die beiden Wachmänner in den Keller gebracht und da saßen die dann. Das Ganze hat insgesamt 11 Minuten gedauert. Wir schreiben jetzt 1.35 Uhr. Also insgesamt 15 Minuten, seitdem sie geklingelt haben, haben sie es jetzt geschafft, ins Gebäude reinzukommen, beide Wachmänner zu überrumpeln, beide in den Keller einzuschließen. Jetzt haben sie freien Zugang.
Ja, jetzt fehlen ja noch ein paar Minuten, ne?
So, jetzt fehlen immer noch ein paar Minuten, ne? Wir sind noch nicht ganz bei den 81 angekommen, das ist richtig. Jetzt geht's los. Sie gehen durch die Ausstellungsräume, das kann man mit den Bewegungsmeldern nachvollziehen. Das erste Mal wird jetzt ein Bewegungsmelder ausgelöst um 1.48 Uhr. Also die haben sich dann offensichtlich auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Ne? Ich habe ja schon gesagt, die haben ein bisschen geplauscht. Und in den Fluren selbst gibt es keine Bewegungsmelder. Du siehst es quasi immer nur in dem einen Raum, dann quasi nichts, dann im nächsten Raum.
Ja.
So konnte man zum Beispiel auch die Muster durchlaufen, die Rick hin zurückgelegt hat. Bei seinem ersten Rundgang, weil den hat er ja noch geschafft.
Ja.
Genau, und sind als erstes in das holländische Zimmer gegangen, das tatsächlich so heißt, weil da vor allen Dingen holländische Künstler sind. Ne?
Mhm.
Also Rembrandt, Vermeer hängt da und die sind jetzt recht grob zu Werke gegangen, muss man sagen. Die haben die Bilder runtergenommen und mit, das weiß man nicht ganz so genau, auf jeden Fall einem scharfen Messer, scharfer Rasierklinge, einem scharfen Gegenstand, einfach aus den Holzrahmen rausgeschnitten.
Ach du Schande.
Richtige Kunsträuber machen das eigentlich nicht. Das ist eher ein Indikator dafür, dass das
Töre.
Amateure bzw. Laien waren, die nicht wussten, wie sie damit besser umgehen sollen, weil das natürlich die Gemälde stark beschädigt.
Ja, klar.
Und das ja so auch nicht gedacht ist. Das heißt, wir haben jetzt im holländischen Zimmer den ersten, der ausgelöst wird. Ich erzähle gleich noch, welche Gemälde geklaut worden sind und wo. Und dann ging es ein bisschen weiter. Dann sind sie weiter, also es war ja oben rumgelaufen, haben dann verschiedene Objekte mitgenommen. Und auch das wirft eine große Frage auf, weil nicht so richtig klar ist, warum sie was gestohlen haben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Von wegen, haben die irgendwas Gezieltes gesucht oder so?
Man vermutet nicht, weil es wirkt, also die Auswahl, die sie getroffen haben, wirkt sehr, sehr zufällig. Und es sind auch nicht die teuersten Gemälde in der Sammlung. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, noch ein Stockwerk drüber hing der Tizian mit dem Raub der Europa. Das ist das wertvollste Gemälde eigentlich, das es im Garten im Museum gibt. Und auch so von den bekanntesten Künstler, wenn man das so will. Natürlich Rembrandt ist auch bekannt ist und von mir auch.
Ja, aber da.
Aber so was den Wert des Bildes angeht, ne? Und das sind Sachen, also es gibt Bilder, die deutlich wertvoller waren und nicht geklaut worden sind.
Ja, aber da ist vielleicht das, was du bei der letzten Folge, also bei Mona Lisa hattest du das, glaube ich, gesagt, dass die manche Gemälde so bekannt sind, dass du die kaum verkauft bekommst.
Ja, die Frage ist ja jetzt aber wiederum, ne? Das ist ja eher auch so diese Auktionsgeschichte und das Offizielle. Auf dem Schwarzmarkt wiederum, wenn sich das einer privat irgendwo hinhängt.
Ja, klar, aber ja.
Aber dann ist es eher so eine Auftragsgeschichte, ne?
Ja.
Genau, also was sie geklaut haben und die Sachen werden wir auf Instagram tatsächlich dann veröffentlichen, weil das die offiziellen Fahndungsplakate sind vom FBI. Weil sich's ja immer noch vermisst. Ist zum einen das Konzert von Jan Vermeer, also von dem Maler.
Wie lustig wäre das, wenn irgendjemand unsere Folge hören würde und dann auf Instagram die Bilder sieht und sagt, Moment mal, das hängt bei uns zu Hause.
Ja, ich habe das auch überlegt in der Recherche, dass das wäre schon ein bisschen witzig.
Ja.
Ach krass, das hat mein Opa.
Ups.
Die Frage, wie es aus den USA nach Europa kommt, aber
Schwarzmarkt.
Da wird es Mittel und gegeben. Ne? So, dann das nächste, also das Konzert ist quasi mit das bekannteste und wertvollste Gemälde. Zusätzlich von Rembrandt gibt es noch, das ist quasi das zweitgrößte und wertvollste Gemälde, Christus im Sturm auf dem See Genezareth. Das ist das einzige Seelandschaftsbild, das es von Rembrandt überhaupt noch gibt.
Krass.
Ansonsten gibt es nur noch Landaufnahmen oder Menschenporträts, die er gezeichnet hat, aber es war das einzige mit als Seemotiv weg. Dann gab es von Rembrandt noch das Porträt eines Ehepaars, das geklaut worden ist. Dann Selbstbildnis mit weicher Mütze von Rembrandt. Was ganz witzig ist, es gibt tatsächlich ein Bild, das haben sie abgenommen, das war ein Selbstporträt von Rembrandt und haben das dem Bild zur Wand gestellt, also mit der Rückseite in den Raum rein und haben das vergessen mitzunehmen.
Ups.
Hat man auch spekuliert, woran es liegt, ob es zu sperrig war, aber vermutlich liegt es einfach daran, dass es dadurch, dass sie es so falsch rum angelehnt haben an die Wand, schon so aussah, als hätten sie es rausgeschnitten.
Ach, haben das nicht, ist nicht aufgefallen.
Aber es nicht ist, deswegen ist das Einzige, was den Diebstahl quasi in Anführungsstrichen überlebt hat. Dann gab es noch den Landschaft, also das Bild Landschaft mit einem Obelisken von dem Maler Flink, wo man aber auch gedacht hat, eine Zeit lang, das könnte ein Rembrandt sein. Das ist erst neuerlich anders eingestuft worden.
Ja.
Und das kann sein, dass die Künstler gedacht haben, dass das auch ein Rembrandt ist und es deswegen mitgenommen haben, weil die noch nicht wussten, dass der als Flink jetzt neu eingestuft war 1999.
Die Verbrecher, nicht die Künstler.
Ja. Dann gibt es noch einen Hu. Das ist so eine Bronzestatue aus China.
Okay.
Guck mal, und du guckst schon so skeptisch, weil das einem nichts sagt. So, deswegen, es wirkt so völlig random, was sie da so mitgenommen haben, stellenweise. Also so nach dem Motto, ach, da steht er, das packen wir jetzt auch noch mal
schnell rein. Nehmen wir auch noch, wir haben noch Platz in der Tasche.
Ja, genau. Dann haben sie von Degas noch verschiedene Bilder mitgenommen. Verlassenes Paddocks, Prozession auf der Straße bei Florenz, drei Hoggies zu Pferd, das waren so Radierungen, die er gemacht hat, die sie dann noch mitgenommen haben. Und was ich auch sehr witzig fand tatsächlich, die haben versucht, eine Flagge zu stehlen aus Zeiten von Napoleon und waren dann dabei, da die ganzen Schrauben abzumachen von der Flagge, weil die in einer Glasscheibe war. Das hat ihnen noch zu lange gedauert, dass sie die Flagge haben doch liegen lassen und dann einfach den Flaggenmast von oben einfach mitgenommen haben. Also es war dieser Bronzeaufsatz, den du da hast.
Okay.
So, deswegen fehlt jetzt der. So, die Flagge ist aber noch da.
Weird.
So, haben alles fünf Schrauben rausgemacht und bei der sechsten sich gedacht so, das dauert jetzt doch zu lang.
Das ist ja schon seltsam.
Das Bild, was quasi jetzt das größte Geheimnis allerdings ist, wie es jetzt geklaut werden konnte, ist das von Manet. Das Bild, und das Bild heißt Chestrutoni. Das ist ein Porträt, weil das im blauen Zimmer hing. Also nicht im holländischen Zimmer und auch nicht, also war auch nicht oben, sondern das blaue Zimmer war unten. Und es gibt aber keine Bewegungsmeldeaufnahme, dass jemand durch das blaue Zimmer durchgelaufen ist. Außer der Wachmann Rick, ganz am Anfang bei seinem ersten Rundgang, da hat der Bewegungsmelder noch funktioniert.
Oh oh.
Allerdings dann nicht mehr beim Raub. Also da ist der Bewegungsmelder offensichtlich nicht angegangen. Vielleicht?
Fragezeichen. Oder irgendjemand ist so Mission Impossible-Style da so runter, durch die Decke runtergekommen.
Ja, es gibt natürlich oben kein Loch und so, ne? Also das funktioniert deswegen leider
dann
nicht.
Dann halt nicht. Vielleicht war es einfach Rick, der hat mit denen zusammengearbeitet.
Das ist tatsächlich eine mögliche Hypothese, die wir uns gleich näher angucken wollen. Auf jeden Fall ist es so, um es nochmal kurz zusammenzufassen, dass diese Auswahl der Gemälde ein großes Fragezeichen bei allen Ermittlern auslöst, weil das halt wirklich so wahllos ist. Also klar, ein Rembrandt und Vermeer ist alles gut, aber wie ich habe ja schon gesagt, ne, es hing da ja der Tizian. Es gibt auch Bilder da von Michelangelo, Raphael und Botticelli. Also deutlich wertvoller vom Wert her als jetzt der Vermeer oder die Rembrandts, weil ja auch ältere Bilder. Dennoch sind die da geblieben.
Vielleicht ist es so, dass es ein Auftrag war, ein Diebstahlauftrag, und ein bestimmtes Gemälde geklaut werden sollte. Aber um die Ermittler zu verwirren, haben die wahllos andere einfach auch mitgenommen und diese Flagge halt auch da gelöst, damit das aussieht wie, also dass es keine richtige klare Erklärungsspur gibt sozusagen. Mhm. Und da ist eins dieser Gemälde, was da von denen geklaut wurde, das ist eigentlich das, was das Ziel war. Das glaube ich.
Ja, das kann tatsächlich sein, weil das, was ich gerade schon erzählt habe, da dieses Flaggending und dieses chinesische Kuh, also keine Kuh übrigens im eigentlichen Sinne, eine Bronzestatue, das halt, also das sind relativ unbedeutende.
Ja.
Das sind halt antik und natürlich wertvoll, aber das sind jetzt keine Hammerkunststücke, wo du halt denkst, yay, das muss ich unbedingt klauen.
Ja, ist weird.
Sehr. Ja, am Ende haben sie noch 3 Minuten gebraucht, um alles aus dem Museum zu schaffen. Die Tür ist 2-mal aufgegangen. Da haben sie wohl alles ins Auto geladen und dann
ab die Post.
Weiß man nicht mehr, was aus den Gemälden geworden ist.
Wow. Was ist mit Rick und Randy passiert?
Also Randy ist relativ schnell den hat man relativ schnell
ausgeschlossen,
weil der ja die erste Runde, als Rick gelaufen ist, ja im Wachraum war und dann ja gleich kam und dann auch gefesselt wurde. Rick ist derjenige, der so komisch mit dem Ducktape umwickelt wurde, wo man sich kurz überlegt hat, oh, hat er das vielleicht einfach selbst gemacht? Er sieht so komisch aus. Also, wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man das nämlich, dass so vom Kinn aus einmal so übers, also das Gesicht wurde quasi so eingerahmt, so über die Haare rüber und dann einmal über die, so quer über die Augen. Es sieht ganz skurril aus. Also wenn ich ein Einbrecher wäre, würde ich so jemanden nicht ducktapen.
Okay.
Ich würde halt auch einmal über die Augen drüber machen, vielleicht noch über den Mund und dann die Hände und Füße und dann ist gut. Also ich würde es nicht so über den ganzen Kopf wickeln.
Warum auch?
Ja, es sah so ein bisschen so Mumien-Style-mäßig sah es aus.
Okay.
Ja, und deswegen hat man sich so ein bisschen überlegt, ob Rick vielleicht was damit zu tun haben könnte, weil dieser Chestrutoni, der ja fehlt in dem blauen Zimmer, ja auch die letzte Bewegungsmeldung mit ihm war.
Richtig.
So, aber nicht mit den Tätern.
Ja, was ja sehr kurios ist.
Was sehr kurios ist und auch die Sache ist, Warum lässt er auch die Polizisten einfach rein, wenn er weiß, dass das nicht soll?
Richtig. Es ist egal, wie wichtig ihm der Job war, aber das ist gegen das Protokoll.
Tatsächlich ist es so, Rick ist aber ausgeschlossen worden von der Polizei, denn man hat festgestellt mit den Bewegungsmelderprotokollen, die die Täter übrigens mitgenommen haben und auch die Videoaufnahmen vom, wenn sie reingekommen sind, haben aber vergessen, die Festplatte zu löschen, wo die Bewegungsmelderdaten gespeichert worden sind.
Ja, blöd, ne? Das ist genauso, wenn du auf deinem iPad nicht weißt, dass du, dass da ein Ordner gelöschte Fotos ist.
Ja, genau. Dementsprechend konnte man ganz gut den Tathergang rekonstruieren, ja, weil man diese Bewegungsmuster nachvollziehen konnte. Ne? Und das ist auch das, was Rick am Ende entlastet hat, denn das, was man nachweisen konnte bei seinem Rumgang, der war weniger als eine Minute in dem blauen Zimmer.
Also nicht, dass er da irgendein Gemälde rausschneiden konnte.
Das ist viel zu wenig Zeit gewesen, ja, dass das tatsächlich funktionieren könnte. Und er war auch immer sehr kooperativ in der Zusammenarbeit mit der Polizei. Er hat immer Interviews gegeben, ist immer hin, hat für eine Befragung, war immer da. Er hat auch einen Lügendetektor-Test gemacht, den er bestanden hat.
Auf welcher Höhe sind die Bewegungsmelder?
Gute Frage.
Oder ist das so, weißt du, wie wenn du, dass du das so einen bestimmten Radius hast, durch den du durchlaufen kannst?
Ja,
egal,
ich glaube,
wo.
Das ist das.
Weil ansonsten wäre sonst vielleicht die Möglichkeit bei dem blauen Zimmer, dass die dem ausweichen konnten?
Ja, oder tatsächlich einfach, dass Pech im Spiel war und einfach da gerade der Bewegungsmelder sich nicht gemeldet hat.
Okay.
Was ja auch mal passiert.
Ja, klar, natürlich, das kann auch mal passieren.
So. Wirkt natürlich komisch, weil es vorher einmal ging, aber heißt ja nicht, dass es deswegen auch weiter funktionieren muss, nur weil es einmal funktioniert hat.
Ja.
Ja, genau. Und deswegen ist Rick auch relativ schnell aber
entlastet
worden von der ganzen Geschichte, weil zu wenig Geld. Man hat halt tatsächlich gedacht, dass er das Geld gut gebrauchen könnte, ne?
Ja.
So, um sich zu finanzieren. Aber das war einfach nichts, da war also kein stichhaltiger Beweis, der irgendwie dafür gesprochen hat.
Okay.
Die haben dann später nochmal eine Videoaufnahme gefunden, wo er nochmal mit einem anderen geredet hat und dann wurde er dazu befragt, konnte sich aber gar nicht mehr so richtig erinnern. Da hat Randy aber bestätigt, dass das der Sicherheitsdirektor des Museums gewesen ist. Also das war auch nicht so, dass der da jetzt irgendwie ins Conspiracy mit irgendwelchen Leuten das gemacht hat. Was natürlich eindeutig gegen das Protokoll war, ist, dass er die Polizisten reingelassen hat.
Mhm.
Wiederum, das ist ja aber das, was du gerade auch schon gesagt hast, wer weiß schon, wie man reagiert, wenn man denkt, dass da echte Polizisten vor der Tür stehen.
Richtig.
So, die hatten ja auch die Uniform an und alles. Also die sahen ja wirklich aus wie echte Polizisten.
Ja, und wenn man so gar nicht damit rechnet, dass irgendwas passiert, also dass es in irgendeinem, also dass ihm das nicht merkwürdig vorkommt oder so, dann so, warum nicht? Sind ja schließlich Polizisten.
Ja, und es gab ja auch die Fehlmeldung vom Feueralarm. Also, ne, ist ja auch die Frage, woher sollten die das quasi wissen, wenn es keine echten Polizisten sind?
Ja.
Da musst du natürlich auch erstmal auf den Gedanken kommen, dass das vielleicht diejenigen sind, die für diesen Fehlalarm gesorgt haben, ne?
Ja, klar. Und wie sollst du darauf kommen, wenn du völlig unbedarft in dem Moment gerade da unterwegs bist?
Genau. Dementsprechend ist er eigentlich kein Tatverdächtiger mehr. Dennoch gibt es weitere Theorien zum Verbleib der Gemälde. Eine weitere Theorie ist, dass ein Kleinkrimineller, der in der Gegend so um Boston rum tätig war, genannt James Whitey Bulger. ich hab's echt nicht mit Nachnamen.
Ist alles gut.
Whitey. War quasi so ein bisschen der Gangführer in der Gegend und wollte ganz gerne auch eigentlich einen Anteil abhaben, weil es ja in seinem Revier gewesen, dieser Raub. Das hat die Räuber nicht so sehr interessiert, muss man
ich
sagen.
Ich wollte gerade sagen, so Entschuldigung, öffentlicher Brief an die Räuber oder was hat er gemacht?
Ja, gefühlt so, ne? Hat aber darauf hingewiesen, dass vielleicht eine Möglichkeit der Drahtzieher die IAA gewesen ist.
Ah.
Weil die 1990 tatsächlich ansässig waren, auch in Boston.
Ja.
Und für die das ein relativ bekanntes Zeichen war mit dem Feueralarm.
Ach so.
Und die haben sich gerne quasi dadurch bekannt gemacht, so bevor es losgeht, machen wir einen Feueralarm.
Ach so.
War so ein bisschen deren Markenzeichen.
Kurioser.
Mhm.
Die wollten damit Kohle machen, oder was?
Ja, genau, weil die Kunstwerke sich auf Schwarzmarkt ja wirklich gut verkaufen lassen. Und dann war halt die Spekulation, ob sie darüber dann die IAA in Irland selbst finanzieren.
Ah, clever.
Mhm. Eine andere Theorie ist, dass...
Für die Fußfetischisten, ne? Da kannst du dann auch ein Onlyfans mitmachen. Wir haben jetzt da so eine Special Guest Star Corey's Feet today.
Ich habe noch meine Füße hochgelegt, weil ich keine Lust mehr habe, anders zu sitzen. So, ich fange nochmal an. So. Also, Christi lacht nur deswegen, weil es jetzt mein dritter Ansatz ist, diese Theorie vorzustellen.
Ja, weil
und es klappt jetzt hoffentlich endlich.
Weil das Flugzeug gerade gestört hat.
Ja, und dann vorher war es ein Auto, da war es die Müllabfuhr.
Genau, irgendwie läuft das heute rund bei uns.
Es läuft, das ist das Entscheidende.
Ja.
Also, die nächste Theorie, die es noch gab, ist die über Brian McDevitt. Er ist ein Hochstapler aus Boston, der nämlich 1979 eine Haftstrafe verbüßt hat, weil er in eine Bank eingebrochen ist und in den 80er Jahren, oh Wunder, einen Rembrandt gestohlen hat aus dem Bostoner Museum of Fine Arts, ist es, glaube ich.
Okay.
Und deswegen hatte man eben gleichen Verdacht, weil jetzt ja schon wieder Rembrandts verschollen sind, ob er nicht was damit am Wickel hätte.
Es ist sehr spannend, dass ich jetzt gerade die Mona Lisa so aktuell im Gehirn habe, ne? Aber das war ja doch damals mit Picasso dasselbe, dass da eine Sache vorher gelaufen ist, mit Picasso involviert, die dann gesagt haben, oh, fragen wir doch mal, vielleicht hat er hiermit ja auch was zu tun.
Ja, ich finde es so geil, dass, also in der Hinsicht und auch so traurig,
ja,
dass die halt immer so diese Vorurteile da gleich überstülpen,
ja,
ne? So, der hat das einmal gemacht. Oh, das ist ein ähnliches Bild. Oh, der gleiche Künstler. Oh, vielleicht hat er jetzt wieder was damit zu tun.
Genau. Und diesmal hat er aber, wie viele Gemälde, 15?
Nee, insgesamt sind es 13.
13 war es. Weißt du, aber diesmal hat er sich 13 Sachen geklaut. Hochstapler ist übrigens auch ein Wort, was ich ziemlich cool finde, wenn man mal drüber,
ja,
nachdenkt.
Ja, das ist es auch, weil die Historie von dem geht nämlich noch ein bisschen weiter, was ich sehr witzig fand. Nachdem er dann entlastet worden ist, oder zumindest so, der hat auch sehr kooperativ mitgearbeitet, ne?
Ja.
Hat aber gesagt, dass das nicht gewesen ist und hat halt jede Tatbeteiligung abgestritten, wollte auch kein, aber auch keinen Lügendetektor-Test machen, wobei man ja sagen muss, die Resultate von dem sind ja sowieso mal so ein bisschen,
ja,
vorsichtig zu genießen.
Ja.
Ne? Ja, so, hat sich da aber geweigert. Wiederum haben aber seine Fingerabdrücke auch nicht zu dem gepasst, was man da am Tatort gefunden hat.
Ah, die haben Fingerabdrücke gefunden?
Ja, das habe ich gar nicht so sehr erzählt mit der Spurensuche, ne?
Nee,
also
genau.
Die sind da halt rein und haben erstmal die ganzen, die Lage der Gemälde und der Rahmen auf jeden Fall fotografiert,
mhm,
und haben auch versucht, Fingerabdrücke zu nehmen. Da ist allerdings auch schon viel schief gelaufen. Also das liegt daran, weil die lokale Polizei das erstmal angefangen hat und sich aber relativ schnell das FBI eingemischt hat und die in den 90ern noch nicht so richtig gedrillt waren, auch auf diese DNA-Geschichten zum Beispiel. Ich glaube, es ist auch irgendwas gefunden worden, wo es eine Speichelprobe gab, aber das Beweismittel ist dann irgendwie verschwunden, sodass man jetzt kein DNA-Profil erstellen kann und so. Also ein bisschen sloppy Polizeiarbeit, muss man tatsächlich sagen.
Wie,
ja,
die hier Randy und Roy. Roy?
Rick.
Rick.
Rick und Randy.
Rick und Randy, so war das. Rick und Morty. Wie lange waren die denn jetzt gefesselt, weißt du das? Wann wurden die da raus und wem ist das aufgefallen?
Ja, also am Sonntagmorgen, als dann der Wechsel kommen
der Wachwechsel.
Sollte, der Wachwechsel kommen sollte, ist es aufgefallen, weil die nicht reingebuzzert worden sind.
Ja.
Also die werden immer reingebuzzert von den jeweiligen, die dann die nächste Schicht machen sollen.
Mhm.
Und dann haben die geklingelt, ist nichts passiert.
Ja.
Nochmal geklingelt, immer nichts passiert. Und dann rief der beim Chef an und sagt, ich komme hier gar nicht rein. Also was ist denn hier los? Dann hat er, ist er halt gekommen mit dem Schlüssel, weil die halt keinen hatte, weil die immer reingebuzzert werden. Und dann ist er da rein und hat sich nur so gedacht, nee, hier stimmt was nicht.
Krass.
Weil der Aufenthaltsraum schon verwüstet war, dieses Chestrotoni, was ich erzählt, das ist ein relativ kleines Bild.
Ja.
Der Rahmen ist im Aufenthaltsraum gefunden worden.
Okay.
Das ist ein blauer Raum, wo man,
ja,
nicht weiß, wie es da rausgekommen ist. Aber der Rahmen lag in dem Aufenthaltsraum, sodass man schon den Eindruck hatte, nee, hier ist irgendwie was nicht richtig.
Ja, was stimmt
so
nicht.
Und die haben sich dann auch erstmal so behilfsmäßig mit Sachen bewaffnet, dass sie dann halt zuschlagen können. Natürlich erstmal gar nicht drüber nachgedacht, irgendwie auch Beweise zu sichern,
ja,
oder den,
klar,
Tatort nicht irgendwie durcheinander zu bringen und so, sondern erstmal nur geguckt, oh, sind die noch da und wo sind denn hier unsere Kollegen? Und die haben die dann morgens im Keller gefunden.
Sünde, da waren die stundenlang da unten im Keller.
Ja.
Sünde. Das ist nicht schön.
So, bevor die Täter aber gegangen sind, ich habe ja schon gesagt, sie sind sehr höflich, ne? Haben sie nochmal nachgefragt, ob alles gut ist. Haben auch nochmal was zu trinken angeboten und haben sich dann höflich verabschiedet.
Was für merkwürdige Menschen. Naja, die wollten halt niemandem schaden. Die wollten halt nur einen Geldschaden, einen finanziellen Schaden anrichten.
Ja, und sie wollten dann noch ein paar Bilder haben.
Ja. Ja,
ja, hier nochmal kurz zu diesem Brian McDevitt. Der ist dann nach Kalifornien gezogen und als Drehbuchautor gearbeitet, bis seine kriminelle Vergangenheit aufgedeckt wurde.
Oh, sad.
Ja, aber trotzdem ein bisschen witzig, dass es dann Drehbuchautor war.
Ja, aus Sünde, aber da wollte er vielleicht einfach alles hinter sich lassen.
Ja, aber die Vergangenheit holt einen ja immer ein.
Und dann holt ihn das ein und war, wer weiß, was für tolle, tolle Skripte wir dadurch verpassen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht, dass man ihm loben muss für das, was er getan hat, aber wenn er sein Leben wenden wollte, ist das doch was Positives.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, er hat ja dann auch seine Strafe abgesessen. Man muss ja noch sagen, wer die Strafe verbüßt hat, der ist ja dann auch erstmal, ne, deswegen auch diese Assoziation, dass der dann wieder was damit zu tun haben muss, weil er das schon mal gemacht hat.
Ja, genau.
Ne, vielleicht, der soll ja eigentlich geläutert aus dem Gefängnis kommen. Dass das nicht funktioniert und Studien das nachgewiesen haben, dass das ganze Modell nicht gut ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber eigentlich gilt ja dann wieder die Unschuldsvermutung.
Richtig.
Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass das nicht der Fall ist.
Nein.
Sondern dass von vornherein ausgegangen wird, der ist schuldig und das zeigen wir jetzt auch, dass er das ist und dann die Verteidigung nachweisen muss, dass der aber unschuldig ist.
Ja, genau. Und
gar nicht andersrum.
Also, den Eindruck bekommt man schnell.
Ja.
Ne? Unschuldig bis die Schuld bewiesen.
Nee, eher andersrum. Schuldig bis die Unschuld bewiesen
Richtig.
Ist.
Richtig, das heißt, den Eindruck bekommt man häufig und schnell.
Ja.
Durch bestimmte Fälle, die man so liest.
Also, weiß man jetzt nicht, hat man jetzt aber den auch erstmal ausgeschlossen.
Ja.
Jetzt, natürlich, wie soll es anders sein? Die Mafia.
Warum auch nicht? Die hatten wir noch nicht.
Nee, genau. Und zwar zwei verschiedene Gangs stehen da im Vordergrund. Ich reiß das jetzt tatsächlich nur mal kurz an.
Ja.
Weil man das sehr, sehr ausführlich machen kann. Und wenn die Zuhörer das gerne von uns nochmal hören möchten, dürfen sie uns gerne auf Instagram schreiben. Dann mache ich das auch nochmal sehr, sehr gerne. Aber ich möchte nur sagen, diese mehrteilige Netflix-Serie ist nicht ohne Grund mehrteilig.
Weil es so tief geht.
Weil es sehr tiefgehend ist und auch in Bezug auf den Tathergang und wer wie miteinander verstrickt ist, jetzt auch was diese Mafia-Geschichte angeht. Das kann man sehr, sehr ausführlich darstellen. Da wir ja aber relativ kurze Folgen haben, wollte ich das einmal nur übergangsweise machen. Ich mache aber sehr gerne, wie gesagt, wenn da Interesse besteht, nochmal, können wir nochmal eine extra Folge dazu machen und das nochmal genau detailliert darstellen, auch nochmal mit einem Ablauf vielleicht auf Instagram von uns erstellt, so was wie passiert ist in der Nacht und wer wie mit was zu tun hat. So, also die Namen, die jetzt hier auf jeden Fall einmal erwähnt sein sollen, ist einmal die Ermelino Gang und dann gibt es noch einmal die Patriarca-Familie. Das sind so die beiden Mafias.
Die Mafia-Gruppen.
Gruppen, genau. Gruppen ist eine ganz, ganz schöne Beschreibung eigentlich für eine Ansammlung von verschiedenen Menschen. die es so geht. Oder die es so gibt, genau. Und zwar ist es so, dass wir einmal Robert Guarente haben und Robert Gentile. Das ist ein bisschen schlecht, dass die immer gleich heißen müssen, ne?
Roberto.
Roberto.
Roberto Gentile.
Rob.
Rob und Robbie?
Auf jeden Fall hat man vermutet, dass die beiden vielleicht was damit zu tun haben, weil Guarente angeblich mal einige der Bilder besessen haben soll. Das hat zumindest seine Witwe behauptet. Und Gentile derjenige ist, dem sie nach dem Tod ihres Mannes die Bilder gegeben hat, quasi um sie wegzuschaffen, weil sie wusste, dass das heiße Ware ist und sie wollte die nicht mehr haben. Und Gentile hat auch den Polygraphentest tatsächlich nicht bestanden. Also als er gefragt wurde, so was weiß er denn zum Verbleib und ob irgendwie was weggeschafft wurde oder so, ist er immer durchgefallen.
Oje.
Sodass man vermutet, dass er tatsächlich irgendwie was mit dazu zu tun hatte. Die einzige Frage, die er positiv beantwortet hat, ist, dass ihm mal dieses Bild von Chestro Toni, von dem Manet, gezeigt wurde und das wurde als Wahrheit eingestuft. Also, dass die Witwe von Guarente ihm das Bild einmal bei einer Party gezeigt hat, so hier, das haben wir.
Ah.
Und die Witwe halt bestätigt hat, dass ihr Mann einige der Bilder besessen hat, aber jetzt nicht mehr. Und man weiß es aber, wie gesagt, nicht so genau, weil man immer vermutet hat, dann gab es irgendwie einen Schuppen, da war dann ein Loch in der Erde, man vermutet, da sind die Bilder drin, hat er so gesagt, so nee, das ist irgendwie vor 10 Jahren mal überflutet worden, da war mein Vater auch echt sauer, und dann haben die da geguckt, und dann haben die da aber noch einen Zeitungsartikel gefunden, wo dann die Bilder draufgelistet waren, der aktuelle Marktwert und so, und so, vielleicht, ne, aber die Bilder selber hat man nicht gefunden.
Also mal ganz viel Spekulation.
Immer ganz viel Spekulation.
Auch wieder so Verbindungssuche.
Ja. Gleiches auch mit der Boston Mafia, der Patriarca-Familie, was ich gerade schon gesagt habe. Das war, da war so das Oberhaupt Bobby Donati, dass dem nachgesagt wurde, dass er auch was mit dem Raub zu tun hatte. Und zwar tatsächlich mit dem Hintergrund gar nicht, das zu verkaufen, die Gemälde, sondern, fand ich ganz spannend von der Theorie, das so als Leverage zu haben, ne? Dass wenn mal einer von denen in den Knast geht, die dann sagen können, ja, aber wir wollen eine Strafreduzierung, weil wir wissen, wo die Bilder sind.
Ja, ja.
So, wir können das Bild beschaffen.
Sie verhandeln können.
Genau. Und tatsächlich ist es so, dass einer von Donatis Männern gesagt hat, dass das ein Deal ist, der genauso hätte einmal stattfinden sollen, dass Bobby ihm gesagt hat, so, du musst dir keine Sorgen machen, ne?
Ja.
Alles gut. Bobby ist dann aber vorher ermordet worden.
Oh, krass.
Bevor das passiert ist. Und was man auch nachgewiesen hat, ist, dass Bobby Donati und Guarente bekannt waren und auch befreundet zum Teil.
Ah.
Also, die waren eine sehr enge Bekanntschaft miteinander gepflegt, obwohl sie in verschiedenen, also Gangs. Mit verschiedenen Gangs assoziiert worden sind.
Gruppen. Genau.
Was natürlich wiederum die Vermutung nahelegt, wenn der eine da sagt, dass er ein paar der Bilder hätte, dass da irgendwie was gelaufen ist. So.
Ja, ja.
Das aber nur jetzt machst du für den groben Überblick,
ja.
Dass da die verstrickt worden sind. Und wie gesagt, was ich ganz spannend fand vom Hintergrund her, dass das halt benutzt wird, um zu sagen, so, wir machen hier eine Strafreduzierung, weil
das
wir
spannend.
Können euch das Bild von Rembrandt da sein Sehbild wiederbringen.
Ja, wieder genau. Beschaffen. Ja, ja, weil es wurde ja auch genügend in der Öffentlichkeit diskutiert, wie wichtig das ist.
Ja, genau.
Ja.
Und der Kunstraub an sich, ja, das haben wir mittlerweile auch festgestellt, relativ schnell verjährt, ne? Also der war in 95 schon nicht mehr
strafverfolgbar.
Strafverfolgbar.
Heißt das so?
Also er wäre auf jeden Fall nicht mehr strafverfolgt worden, weil die Tat verjährt ist.
Ja, gut.
So. Es gab zum Beispiel auch 1994, also 4 Jahre nach dem Raub, mit der Direktorin des Gardner Museums, die kurz bevor der Raub stattfand, den Job übernommen hat und den, glaube ich, auch irgendwie 20 Jahre gemacht hat, also relativ lang. Die hat einen anonymen Brief gekriegt, wo der Verfasser erzählt hat, dass die Bilder sich im Ausland befinden, klimatisiert sind und denen geht alles gut. Und
dann gab es einen Bibelvers.
Und sie hätten gerne 2,6 Millionen Dollar. Die Tat wäre jetzt ja mittlerweile auch verjährt und sie würden sich dann dafür einsetzen, quasi, dass die Bilder jetzt zurückkommen. Sie wollen aber das Geld dafür haben. Ja. Das soll bitte an ein Offshore-Konto überwiesen werden. Und wenn sie das machen wollen, dann sollen sie bitte eine kodierte Nachricht im Boston Globe veröffentlichen. Das hat die auch gemacht, allerdings natürlich unter Beteiligung der Polizei. Mhm. Und daraufhin erhielt sie tatsächlich noch einen zweiten Brief, der gesagt hat, ja, das ist, wir haben das jetzt soweit anerkannt und so. Aber uns ist das noch zu heiß. Wir haben ein bisschen Sorge, dass die FBI und die Polizei uns da doch noch so auf die Schliche kommen und so. Wir wollen das noch mal ein bisschen abwarten und das noch mal uns überlegen, wie das alles gut funktionieren kann. Wir melden uns dann noch mal.
Melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen.
Ja, und das ist nie passiert. Also die haben dann keine weitere Kontaktaufnahme mehr gepflegt.
Vielleicht sind die auch irgendwie dann gestorben oder mussten untertauchen oder. Kann ja alles sein.
Ja, oder.
Ja, oder.
Um den Willen, und da mal an der Stelle diese Geschichte jetzt auch nochmal abzuschließen, aber von Isabella Gardner zu ehren, weil ich ja eingangs schon gesagt hatte, dass ja eigentlich nichts verändert werden darf in diesem Museum.
Oh.
Sprich, es dürfen ja auch keine Bilder
entfernt werden. Ach ja.
Und so, weil dann ja die ganze Sammlung gespendet wird und dann das ganze Museum weg wäre.
Oh.
Hat man jetzt die leeren Bilderrahmen an die Stelle aufgehängt, wo die Bilder eigentlich hätten hängen sollen.
Och, wie Sünde.
Das heißt, ich hoffe natürlich sehr, dass dieser Fall auch jetzt nach 30 Jahren nochmal aufgeklärt wird.
Ja.
Bin aber auch sehr gespannt, wenn ich nächstes Jahr im Frühjahr in Boston bin, mir das Gardner Museum anzugucken und dann tatsächlich die leeren Bilder zu sehen.
Die leeren Rahmen sich anzuschauen.
Ja.
Das finde ich, also das finde ich zum einen sehr, sehr spannend, dass sie das so umsetzen. Auf der anderen Seite hätte ich das wirklich kurios gefunden, wenn die sagen, so ja, jetzt wurde was verändert, jetzt muss alles gespendet werden. Und dann die Frage, was passiert da mit dem Gebäude? Kann man das vielleicht irgendwie weiterhin als Museum benutzen, weißt du? Dass
ja,
es das nicht mehr unter ihrem Frage, Namen gewesen wäre, sondern dass man sagt, alles klar, jetzt können wir hier ganz viel anderes machen. Vielleicht wäre das die Chance gewesen, wollen das auch zu updaten mit Sicherheitstechnik und so.
Ja. Es ist auf jeden Fall aber der größte Kunstraub in der Geschichte, den es bisher gibt.
Wow.
Aufgrund der Anzahl der Gemälde und aufgrund der Tatsache, dass die Gemälde seit über 30 Jahren verschollen sind.
Wahnsinn. Wahnsinn. Und irgendjemand sitzt da in seinem Kämmerlein und freut sich, während er oder sie auf diese Bilder schaut. Oder auf eins der Bilder schaut.
Ja, unter Umständen ist das so.
Ja, in der Hoffnung, dass es halt so ist und nicht, dass die irgendwann wirklich kaputt gegangen sind oder so.
Ja, das ist halt auch die Sache, ne? Wie sind die gelagert? Also wenn die irgendwo in der Erde eingegraben sind nach 30 Jahren, den Schaden willst du dann jetzt auch nicht wissen.
Dann willst du nicht wissen, wie viele Würmer da schon dran saßen.
Ja, eben drum. Also wenn die, so wie das in dem Brief da beschrieben ist, klimatisiert gelagert werden, dann geht das ja noch tatsächlich.
Ne, das muss aber dann auch jemand im Besitz haben, der weiß, was, wie man sowas lagert.
Ich finde ehrlich gesagt, dass die mal so auftauchen könnten wie in unserem ersten Kunstraubfall, wo das einfach in einer Gartenkammer des
Klimt
Museums,
war das, ne?
Ja, das Klimtbild, genau. Ja.
Genau, dass es dann plötzlich da auftaucht.
Ja, in einem guten Zustand.
Ja, ja, das wäre cool. Das wär, also wenigstens eins oder so, dass man wenigstens so nachvollziehen kann, dass es ist noch Hoffnung da, dass sie da sind oder
ja,
dass sie existieren.
Ich glaube, was sie gerne wieder haben wollen, ich glaube, der Rest ist ihnen fast egal, aber das Bild von Van Meer und von Rembrandt, ne? Also das Konzert und dieses Seebild mit Jesus vor dem See von Genf.
Ich finde, die Kuh ist schon wichtig.
Die Kuh ist auch wichtig. Ich finde auch ganz wichtig, diesen Flaggenpol.
Den Flaggenpol? Ja, hallo? Weißt du, wie viele Leute trauern um den Flaggenpol?
Über Tausende von Dollar machen uns hier gerade lustig.
Ja, ich weiß.
Ich hätte eigentlich am liebsten Chestro Tony wieder, muss ich sagen.
Ja.
Weil der schon so viel rumgereicht wurde offensichtlich auch.
Ja, das Ding ist ja, ich meine, man macht sich drüber lustig, aber es ist halt einfach so unvorstellbar, dass das alles weg ist einfach.
Total.
Weißt du, du hoffst einfach, dass das irgendwo rumliegt oder wenigstens vernünftig behandelt wird von den Leuten.
Das wäre schön.
Ja, also wir harren der Dinge.
Die da kommen.
Die da kommen. Stell dir mal vor, das Universum.
17.500 US-Dollar.
Für den Flaggenpol?
Nee, für die Kuh. Aber das war vor 100 Jahren, das wird jetzt deutlich mehr sein.
Ja, definitiv. Aber stell dir mal vor, das Universum spielt mit dir und macht mit dir mit. Und jetzt hast du das Boston herausgefunden, mit Wissen, dass du nach Boston fliegst oder dass du dahin reist. Und dass du bist dann zugegen, wenn die Bilder gefunden werden oder und wieder nach Hause gebracht werden.
Oh, dann gibt's aber sowas von, dann gibt's eine Live-Podcast-Folge.
Stell dir das mal vor, das würde sich alles zusammenfügen. Das wäre geil.
Das wäre witzig.
Ja. Ne? Stay tuned, weil vielleicht können wir ein Update geben nächstes Jahr.
Maybe.
Das war's?
Das war's.
Vielen Dank.
Gerne, gerne.
Das war ein sehr würdiger Abschluss von dieser Trilogie.
Fand ich auch.
Wieder viel, viel gelernt, mitgenommen. Wie gesagt, vielen Dank an dich.
Sehr gerne.
Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Bye.
Enigma.